Ja, also guten Morgen nochmal, auch an die angeschlossenen Funkhäuser. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr hier seid. Ich habe nochmal nachgeschaut, wann ich das letzte Mal bei euch war und was ich da gepredigt habe. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Ich hätte es nicht mehr hundertprozentig sagen können, über was ich gepredigt habe. Ich war im Januar das letzte Mal bei euch dieses Jahr und habe gepredigt über Lukas 23, die Verse 13 bis 26. Und dann habe ich gedacht, dann können wir heute eigentlich die Fortsetzung machen, auch wenn es jetzt kein typisches Adventsthema ist. Es geht um die Kreuzigung Jesu heute, also wäre eigentlich eher was für Karfreitag. Aber wir wissen ja auch, dass Krippe und Kreuz untrennbar zusammengehören. Und deswegen passt die Predigt doch auch wieder in die Adventszeit, weil Jesus kam auf diese Erde, um für uns zu sterben. Ja, ihr könnt gerne schon mal aufschlagen, Lukas 23. Und ich lese die Verse 26 bis 49. Und falls sich jemand über meine Übersetzung wundert, ich lese die Menge-Übersetzung in letzter Zeit von 1939, also diese Textvariante. Es gibt ja auch eine neue von CLV, die aufgelegt wurde. Ich lese die etwas ältere. Also Lukas 23, ab Vers 26 bis Vers 49. Als sie ihn dann zur Richtstätte abführten, griffen sie einen gewissen Simon aus Kyrene auf, der vom Felde heimkam, und bürdeten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesu nachtrüge. Es folgten ihm aber eine große Volksmenge, auch viele Frauen, die um ihn wehklagten und weinten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sagte: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn wisset wohl, es kommen Tage, an denen man sagen wird, glücklich zu preisen sind die Unfruchtbaren und die Frauen, die nicht Mutter geworden sind und die kein Kind an der Brust genährt haben. Dann wird man anfangen, den Bergen zuzurufen, fallt auf uns, und den Hügeln bedeckt uns. Denn wenn man dies am grünen Holze tut, was wird da erst an dem dürren geschehen? Es wurden aber außerdem noch zwei Verbrecher mit ihm zur Hinrichtung abgeführt. Als sie nun an den Platz gekommen waren, der Schädelstätte heißt, kreuzigten sie dort ihn und die beiden Verbrecher, den einen zu seiner Rechten, den anderen zu seiner Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darauf verteilten sie seine Kleidungsstücke unter sich, indem sie das Los darüber warfen, und das Volk stand dabei und sah zu. Es verhöhnten ihn aber auch die Mitglieder des Hohen Rats mit den Worten: Anderen hat er geholfen, so helfe er nun sich selbst, wenn er wirklich Christus oder der Messias, der Gesalbte Gottes ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten hinzu, reichten ihm Essig und sagten: Bist du der König der Juden? So hilf dir selbst. Über ihm war aber auch eine Inschrift angebracht in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dies ist der König der Juden. Einer aber von den Verbrechern, die da gehängt waren, schmähte ihn mit den Worten: Du willst der Messias sein? So hilf dir doch selbst und uns. Da antwortete ihm der andere mit lautem Vorwurf: Hast du denn nicht einmal Furcht vor Gott, da dich doch derselbe Urteilsspruch getroffen hat? Und zwar uns beide mit Recht, denn wir empfangen den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann fuhr er fort: Jesus, denke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Da sagte Jesus zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Es war nunmehr um die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, indem die Sonne ihren Schein verlor und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Da rief Jesus mit lauter Stimme die Worte aus: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und nach diesen Worten verschied er. Als nun der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte: Dieser Mann ist wirklich ein Gerechter gewesen. Und die ganze Volksmenge, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen war und alles sah, was sich zugetragen hatte, schlug sich an die Brust und kehrte heim. Alle seine Bekannten aber standen von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und dies alles mit ansahen. Ich würde gerne noch kurz beten, könnt gerne dazu sitzen bleiben. Ja, Jesus, du bist wirklich auf diese Erde gekommen, um zu sterben. Und ja, wenn wir jetzt an Weihnachten und deine Geburt denken, wenn wir an der Endzeit leben, dann steht uns das auch wieder vor Augen, die Krippe und das Kreuz. Und danke, Herr, dass du bereit warst, die Herrlichkeit zu verlassen, um hier das Leben zu leben und den schrecklichen Tod zu sterben. Danke, Herr Jesus, dass du bereit warst, unsere Schuld zu tragen. Und Herr, wir bitten dich darum, dass wir dein Wort jetzt verstehen, dass dein Wort in unsere Herzen geht, dass es uns verändert, dass wir dir ähnlicher werden und dass wir dich besser kennenlernen. Bitte hilf du mir, das Richtige zu sagen. Amen. Ich habe die Predigt mal genannt, die Gnade am Kreuz. Und es sind drei Punkte aufgeteilt. Der erste heißt Gnade für Spötter. Der zweite Gnade für einen Verbrecher. Und der dritte Gnade für jeden, der glaubt. Der erste Punkt, Gnade für Spötter. Jesus wird nach Golgatha geführt, haben wir gelesen, und dort gekreuzigt. Und sogar mit dem Ort der Hinrichtung wird er noch verspottet. Er bekommt sozusagen den Ehrenplatz, in Anführungszeichen, zwischen diesen beiden Verbrechern, zwischen diesen Räubern. Und damit erfüllt sich eine Prophetie aus Jesaja 53, wo es heißt, dass er den Übeltätern gleichgerechnet ist. Er, der nichts verbrochen hat, hängt zwischen zwei Verbrechern am Kreuz. Aus dem Matthäus-Evangelium und Markus-Evangelium wissen wir auch, dass die Soldaten Jesus vor der Kreuzigung Wein mit Myrrhe vermischt zu trinken geben wollten. Und als Jesus geschmeckt hat, dass das mit Myrrhe vermischt ist, hat er es nicht getrunken. Warum nicht? Also diese Mischung Wein und Myrrhe, das war so eine Art Betäubungstrunk, das helfen sollte, die Schmerzen zu lindern, den Menschen etwas ruhiger zu machen. Den Verstand ein Stück weit vielleicht auch zu vernebeln. Und Jesus hat es nicht genommen, obwohl er wusste, was für schreckliche Schmerzen auf ihn zukommen würden. Er hat dieses Betäubungsmittel nicht angenommen. Wir werden nachher noch sehen, warum nicht. Und die Römer, die haben das nicht gegeben, weil sie so besonders große Nächstenliebe hatten für die Verbrecher, die dort am Kreuz hingen, sondern wahrscheinlich aus dem ganz praktischen Grund, um die Menschen, die dort gekreuzigt werden sollten, etwas zu beruhigen, etwas ja, zu vernebeln, damit sie sich nicht so sehr wehren bei der Kreuzigung. Man kann sich vorstellen, dass so eine Kreuzigung nichts besonders Schönes ist für den Gekreuzigten und dass einer, der gekreuzigt werden soll, sich mit allen Kräften, die er noch hat, dagegen wehrt, an so ein Holz hingenagelt zu werden. Und eben deswegen auch dieser Betäubungstrunk. Bei Jesus war diese Betäubung nicht nötig, er hat sich nicht gewehrt. Er war wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er hat nicht dagegen angekämpft, als ihn die Soldaten auf den Boden gelegt haben und seine Arme ausgebreitet haben, um dann die Nägel durch seine Handgelenke zu treiben und seine Füße auch anzunageln. Das müssen ja wirklich furchtbare Schmerzen gewesen sein, die er dort erlitten hat. Davor, wissen wir, wurde er gegeißelt und da waren die Römer auch nicht zimperlich mit der Peitsche, haben ihm den Rücken zerfleischt und dieser zerfleischte Rücken hat am rauen Holz gerieben und dann die Nägel durch Handgelenke und Füße. Das macht unser Herr mit und was macht er währenddessen, während sie ihn kreuzigen? Er betet. Und er betet nicht darum, dass Gott eingreift, ihn daraus rettet oder dass er Vergeltung übt, sondern er bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da muss man sagen, da treffen zwei Welten zusammen. Auf der einen Seite diese brutale Erde, die Menschen, die Geschöpfe, die vom Satan verblendet sind und auf brutalste Art und Weise Jesus hinrichten. Man kann sagen, die Macht der Finsternis ist da am Werk. Und diese Macht der Finsternis, die trifft auf das Licht der Welt, auf den Schöpfer, der alles gemacht hat, dessen Hände die Sterne in den Himmel geworfen haben und die jetzt vor diesen Nägeln kapitulieren. Und da sagt Jesus diesen Satz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat es nicht einfach nur gesagt, weil es im Drehbuch stand, weil er das halt sagen musste, und innerlich war er voller Groll, sondern er war wirklich voll von ehrlichem Mitgefühl für seine Henker und für diejenigen, die ihn dorthin gebracht haben. Mich hat es mal vor einiger Zeit sehr bewegt, als ich das begriffen habe. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal, man kennt viele biblischen Wahrheiten, vor allem wenn man christlich aufgewachsen ist, dann weiß man vieles aus der Bibel, es war so und so, und das kann man fast schon im Traum hersagen, was da alles so geschehen ist. Aber manchmal, da packt einen dann so eine Wahrheit auf einmal. Man begreift sie auf einer, weiß nicht, tieferen Ebene oder wie man sagen möchte. Und so ging mir das mal hier mit dieser Kreuzigung, dass ich das auf einmal verstanden habe, das war nichts Aufgesetztes von Jesus, sondern das war wirklich, das war in seinem Herzen drin. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er war wirklich voll von ehrlichem Mitgefühl für diese Soldaten, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Und das ist für mich einfach unglaublich, unbegreiflich, wie kann das sein? Und da sehen wir, denke ich, auch, wie weit wir selber von dieser Heiligkeit Jesu entfernt sind, von dieser Liebe Jesu, die er uns vorgelebt hat. Wir haben zurzeit so ein kleines bisschen Schwierigkeiten mit Leuten, die falsche Dinge über uns oder über einen unserer Söhne behaupten, die einfach nicht stimmen, aber die sind ziemlich komisch uns gegenüber. Und natürlich, das regt mich dann auch auf, die behaupten falsche Sachen über meinen Sohn, wo ich weiß, das stimmt nicht. Und dann krummelt es in mir, dann fange ich an, mich aufzuregen. Und dann, natürlich, ich bin Christ, ich wünsche jetzt Ihnen nicht, dass Ihr Haus einstürzt oder ich werfe Ihnen auch keinen Stein in Ihren Wintergarten oder irgendwas. Aber manchmal haben wir schon solche Gedanken, also wo man denkt, wenn ich den mal erwische, dann sage ich mal richtig die Meinung. Und ich reiße mich zusammen und bete für sie und bete darum, dass es ihnen gut geht und so weiter. Aber Jesus musste sich nicht zusammenreißen. Er hatte nicht diese bösen Gedanken, die bei mir immer aufkommen, obwohl ihm so Schlimmes angetan wurde. Es war sein Herz, offenbart sich hier: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also da sehen wir, was da wirklich für zwei Welten zusammenprallen und auch welche Welten zwischen uns und Gottes Wesen liegen. Jesus zeigt sich hier als der völlig andere, als der, dessen Reich nicht von dieser Welt ist und der sich nicht wehrt, sondern sich, wie schon gesagt, wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lässt und sich nicht mal seinen Mund auftut. Und da sehen wir, wie groß diese Gnade Gottes ist. Die Gnade Gottes, die noch unter den schlimmsten Schmerzen nicht an Rache und Vergeltung denkt, sondern voller Liebe diese verführten Menschen sieht. Und dann wird Jesus aufgerichtet, er hängt dort am Kreuz, nackt. Und die hohen Herren vom Hohen Rat, die dabei stehen, die haben nichts anderes zu tun, als über ihn zu spotten. Und die Soldaten, die dabei stehen, die verspotten ihn auch. Und die Vorübergehenden, die verspotten ihn auch. Die Verbrecher verspotten ihn. Und in Matthäus 27, da heißt von diesen Vorübergehenden, ihr müsst nicht mit aufschlagen, ich lese euch vor, Matthäus 27, 42 und 43, sagen sie: Anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Also schlägt ihm diese ganze Verachtung und der Spott entgegen, während er dort hilflos am Kreuz hängt. So hilflos war er nicht. Er hätte sich selber helfen können. Er hätte genau das tun können, was sie hier sagen. Er hätte jederzeit vom Kreuz heruntersteigen können. Er hätte das ganze himmlische Heer der Engel anfordern können. Und neben dem wäre jede noch so moderne Armee der Welt wie eine Spielzeugarmee. Er hätte das Feuer vom Himmel regnen lassen. Er hätte jeden einzelnen dieser Lästerer vom Blitz erschlagen lassen können. Er hätte die Macht gehabt, das alles zu tun. Aber er tut es nicht. Zeigt sich was von seiner Sanftmut. Und Sanftmut, da haben wir vielleicht ein bisschen falsches Bild davon. Wir denken vielleicht, Sanftmut, das wäre so Schwachheit, Verweichlichung, so eine charakterlose Weichlichkeit irgendwie. Aber das ist es nicht. Sanftmut bedeutet, dass ich die Macht hätte, was zu tun, aber bewusst auf diese Macht verzichte. Dass ich ganz bewusst darauf verzichte, Rache oder Vergeltung zu üben, obwohl ich es könnte. Sanftmut ist eine Haltung, die ich ganz bewusst einnehme. Und dreimal wird Jesus hier in unserem Text aus Lukas dazu aufgefordert, sich selber zu helfen. Vom Hohen Rat, von den Soldaten und von einem der Verbrecher, die neben ihm hängen. Hilf dir doch selbst, steig doch runter, komm, zeig, wer du bist. Aber er tut's nicht, weil er weiß, dass die, die ihn dazu auffordern, sich selber zu helfen, es bitter nötig haben, dass er sich eben nicht selbst hilft. Er sieht hinter diesen ganzen menschlichen Spott und er sieht, wie nötig es ist, dort am Kreuz auszuhalten. Was wäre passiert, wenn er runtergestiegen wäre, unser Herr? Dann sähe es ganz trostlos für uns aus. Dann wäre er nicht gestorben, dann wäre er auch nicht auferstanden. Dann könnte er uns nicht helfen. Dann gäbe es keine Erlösung. Dann wäre unser Leben hoffnungslos. Dann wäre dieses Leben, was wir hier haben, das Einzige, müssen wir aus diesem Leben alles rausholen, was geht. Weil wir wissen, danach ist es aus. Danach keine Chance, irgendwie zu Gott zu kommen. Und weil Jesus wusste, dass da alles dranhängt, dass er dort am Kreuz hängen bleibt, deswegen blieb er am Kreuz. Wahrscheinlich hat er auch deshalb diesen Betäubungstrank am Anfang eben nicht genommen, um dort bei klarem Verstand zu bleiben, um nicht unter Einfluss von diesen Mitteln doch nachzugeben. Jesus hat nicht auf die Spötter gehört, die dort standen, und das war Gnade für sie und für uns. Und wir dürfen diese Gnade Gottes nicht missverstehen. In Römer 2, Vers 4, da heißt es, weißt du nicht, dass Gottes Güte oder Gnade dich zur Umkehr treibt? Und wir dürfen Gottes Güte und Gnade nicht mit Schwachheit verwechseln, sondern wir müssen dahinter sehen und sehen, seine Güte und Gnade möchte uns zur Umkehr bringen, möchte dazu führen, dass wir uns erkennen in seinem Licht und dass wir umkehren zu ihm. Er hat noch nicht Schluss gemacht mit dieser Welt, weil er gütig und gnädig ist und möchte, dass Menschen noch umkehren können. Auch die, die ihn jetzt vielleicht gerade verspotten. Das war der erste Punkt, Gnade für Spötter. Der zweite Punkt heißt Gnade für einen Verbrecher. Matthäus und Markus berichten uns, dass beide Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden, ihn beschimpft haben. Und das haben sie wohl am Anfang beide gemacht. Und Lukas berichtet uns davon, dass einer von diesen beiden irgendwann umkehrt. Dass er wahrscheinlich gesehen hat, dass Jesus einfach völlig anders ist. Der, der da in der Mitte hängt, der ist ganz anders als die beiden. Und dann ergreift er auf einmal für Jesus Partei. Und da möchte ich nochmal lesen, die Verse 39 bis 43 aus Lukas 23. Lukas 23, 39 bis 43. Einer aber von den Verbrechern, die da gehängt waren, schmähte ihn mit den Worten: Du willst der Messias sein? So hilf dir doch selbst und uns. Da antwortete ihm der andere mit lautem Vorwurf: Hast du denn nicht einmal Furcht vor Gott, da dich doch derselbe Urteilsspruch getroffen hat? Und zwar uns beide mit Recht, denn wir empfangen den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann fuhr er fort: Jesus, denke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Da sagte Jesus zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, was da passiert ist, das kann man eigentlich fast nicht glauben. Die hohen Priester, die Soldaten und viele vom Volk, die lästern, die spotten und die geifern. Und der Einzige, der in diesem ganzen Hohn und Spott für Jesus Partei ergreift, ist der, der neben ihm am Kreuz hängt. Er ist der, der erkennt, Jesus ist unschuldig, und er spricht es öffentlich aus und er handelt dementsprechend. Pilatus zum Beispiel wusste auch, dass Jesus unschuldig ist. Er hat gesagt: Ich finde keine Schuld an ihm. Und er hat sich seine Hände vorm Volk gewaschen und gesagt: Seht, ich bin unschuldig am Tod dieses Unschuldigen. Er hat aber nicht entsprechend gehandelt. Er hat nicht Jesus freigesprochen, sondern hat ihn dem Willen des Volkes übergeben. Und dieser Verbrecher hier am Kreuz, der erkennt Jesus als den Messias an. Weil er sagt zu ihm: Jesus, denke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und in diesem Satz, da steckt sein ganzer Glaube drin. Weil es war klar, Jesus wird sterben. Und es war für wenige Leute so klar wie für diesen Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing. Er wusste: In wenigen Stunden bin ich tot. Und der neben mir hängt, der ist in wenigen Stunden auch tot. Und dass er dann zu ihm sagt: Gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft wiederkommst, zeigt, dass er daran glaubt, dass dieser Jesus aufersteht. Und dass dieser Jesus als König wiederkommt. Und in diesem einen Satz drückt er seinen Glauben aus. Denke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und damit hat dieser angenagelte und verachtete, sterbende Verbrecher den angesehenen und hochgebildeten Herren vom Hohen Rat unendlich viel voraus. Nämlich den rettenden Glauben an den Messias. Und mehr als das, was dieser Verbrecher hatte, braucht es nicht, um an Jesus zu glauben. Er hatte die Schulderkenntnis, er wusste, die Strafe, die ich hier erleide, die erleide ich zu Recht. Ich bin ein verlorener Sünder. Ich bin vor Gott und den Menschen schuldig. Zweitens erkennt er an, Jesus ist völlig unschuldig und spricht es laut aus. Er kennt auch an, dass er der verheißene Retter ist, weil er ihnen von dieser Königsherrschaft spricht. Und er wendet sich drittens hilfesuchend an Jesus und demütig. Und es gibt ein Lied, das ich früher immer gern gesungen habe, das heißt in einer Strophe: Sünder, ihr habt nichts zu tun, als die Gnade zu erfassen und euch reinigen zu lassen. Und genau das tut dieser Verbrecher. Dieser einfache Mann, dieser scheinbar auch verdorbene Mann, sonst würde nicht da am Kreuz hängen, der hat es begriffen. Er hat was begriffen, während es die anderen, die daneben standen, die hohen Priester, sich in der Heiligen Schrift auskannten wie in ihrer Westentasche, es nicht begreifen und Jesus verspotten. Dieser Mann erkennt Jesus als den Messias und die hohen Priester nicht. Und das Wunderbarste an allem ist die Reaktion von Jesus auf diese Bitte. Er sagt ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und während Jesus auf diesen ganzen Hohn und Spott, der ihm entgegenschlägt, mit keinem einzigen Wort reagiert, nimmt er sich sofort dieses Mannes an, sobald er demütig und mit seinem Anliegen zu ihm kommt. Da schweigt Jesus nicht mehr, sondern da redet er mit ihm. Und Jesus lässt heute auch noch den ganzen Hohn und Spott der Menschheit über sich ergehen. Und viele missverstehen das als Schwachheit von Gott, aber es ist keine Schwachheit. Haben wir vorher schon gesehen. Gottes Gnade soll uns zur Umkehr treiben. Unser Gott hält es aus, dass wir Menschen oder viele Menschen versuchen, seine geniale Schöpfung durch Zufall und viel Zeit zu erklären. Er hält es aus, dass versucht wird, seine Schöpfungsordnung auf den Kopf zu stellen, dass plötzlich Männer nicht mehr Männer sein sollen und Frauen nicht mehr Frauen, sondern alles irgendwie gleich. Er hält es aus, dass die ganze ach so aufgeklärte westliche Welt sich über die Maßstabe seines heiligen Wortes hinwegsetzt und es mit Füßen tritt und es für ein Märchenbuch deklariert oder als Märchenbuch deklariert. Er hält es aus und oft schweigt er dazu. Aber dann, wenn jemand suchend und demütig zu ihm kommt, dann antwortet er. Dann ist er ein einziges Gebet weit weg. Er überhört das Geifern der Menge und er begegnet dem, der ihm begegnen möchte. Im Jakobusbrief heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und diesem Verbrecher am Kreuz begegnet die überwältigende Gnade Jesu. Und diese Gnade kann heute noch jedem begegnen. Und das führt mich zum dritten Punkt, Gnade für jeden, der glaubt. Nachdem Jesus schon 3 Stunden am Kreuz hing, wurde es auf einmal mitten am Tag dunkel. 3 Stunden lang. Also circa von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr nachmittags. Kann natürlich keine normale Sonnenfinsternis sein, sondern Gott hat hier auf übernatürliche Weise eingegriffen. Und es ist schon auch bezeichnend, dass die Sonne den Schein verliert, während das Licht der Welt dem Tod entgegengeht. Lukas berichtet uns über die letzten Minuten von Jesus nur relativ knapp. Matthäus und Markus erwähnen noch seinen Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil Jesus für uns am Kreuz zur Sünde gemacht wurde. Deswegen ist das dort geschehen. Und in der Wuppertaler Studienbibel, da schreibt Fritz Rienecker dazu Folgendes. Das ist eine etwas ältere Sprache, aber ich finde es sehr eindrücklich formuliert. Ich lese euch mal vor. Es geht um die Sünde. Man denke ein wenig nach über die Sünde der Welt. Seit 6000 Jahren wälzt sich die Sünde wie ein schwarzer, breiter, tiefer Strom durch die Menschheit. Ein dunkler, wie Pest stinkender Ozean von Sünde ist unsere Erde. Man denke an die himmelschreienden Verbrechen, die seit Jahrtausenden von unzählbaren Menschen begangen wurden. Man denke an seine eigene Sünde und sage sich, dass von den Milliarden Menschen, die über diese Erde gingen, auch nicht einer war, der nicht ein Gericht verdient, der nicht Sünde zu der schon vorhandenen Sündenflut hinzugefügt hätte. Man denke nur, was jeden Tag Böses von der Erde gen Himmel steigt und Gottes heiliges Gericht herausfordert. Ich glaube, dass kein Mensch imstande wäre, den Anblick der Gräueltaten der Sünde, die auf der Erde begangen wurden, zu ertragen. Es würde ihn töten. Ich glaube, Fritz Rienecker hat hier recht. Es bedrückt uns ja schon oft, oder zumindest geht es mir so, wenn ich Gebetsanliegen lese von verfolgten Christen, wie furchtbar gemein mit ihnen umgegangen wird, wie ungerecht sie behandelt werden, obwohl sie nichts Falsches gemacht haben. Und wie schrecklich wäre es, wenn wir alle Sünden der Menschheit ungefiltert erleben würden oder mitbekommen würden. Ich glaube, wir würden daran zerbrechen, das würde keiner von uns aushalten. Und Jesus am Kreuz, er hat alle Sünden aller Menschen aller Zeiten getragen. Er wurde am Kreuz zur Sünde für jedes nur erdenkliche Verbrechen. Er wurde am Kreuz zur Sünde, er wurde zu jedem nur erdenklichen Verbrechen. Er, der völlig reine und unschuldige, wurde zu diesem dunklen, wie Pest stinkenden Ozean der Sünde. So dass sich Gott der Vater von Gott dem Sohn abgewandt hat und ihn verlassen hat. Und das ist was ich mit meinem Verstand nicht nachvollziehen kann. Wie geht das? Wie kann der dreieinige Gott sich selbst verlassen? Wir wissen nicht, wie es geht. Aber wir wissen, dass es so war und hier steht es. Weil es hier in Gottes Wort steht. Und in dem Lied, das wir öfter beim Abendmahl singen, da heißt es, wie tief muss Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen. Hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er, der Auserwählte, starb, gab er uns neues Leben. Und als Jesus dort am Kreuz starb, mit der Sünde von dir und mir auf sich. Da zerriss der Vorhang im Tempel. Es war keine so eine dünne Gardine, wie wir hier sehen, sondern scheinbar ein 10 cm dickes Stoffteil, wahrscheinlich ca. 18 Meter hoch, und es reißt von oben nach unten entzwei. Und dieser Vorhang hatte das Heilige vom Allerheiligsten getrennt. Das Allerheiligste war dieser Teil des Tempels, wo der Priester nur einmal im Jahr hineingehen durfte. Dort, wo die Gesetzestafeln, die Bundeslade aufbewahrt war. Und jetzt auf einmal reißt dieser Vorhang entzwei, und das macht natürlich deutlich, der Tempel und der dazugehörige Opferdienst und alles, was dazugehört, das ist jetzt auf einmal nicht mehr nötig. Es ist, der Zugang ist frei zu Gott, zu diesem heiligen Gott, dem sich der Priester nur einmal im Jahr mit Opferblut nähren durfte. Dieser Zugang ist jetzt auf einmal frei durch dieses vollkommene Opfer unseres Herrn. Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Als Jesus starb, hatte dieser alte Bund ausgedient. Und die Gnade Gottes ist jetzt für jeden da, der glaubt. Wir müssen und können nichts mehr zu dieser Gnade dazu tun. Und dann, als Jesus dort am Kreuz gestorben ist, da sagt der Hauptmann, der dabei stand, dieser Mann ist wirklich ein Gerechter gewesen. Und in Matthäus und Markus, da wird es noch etwas mehr ausgeführt, da sagt er, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ein heidnischer Hauptmann, der da dabei steht und diese Kreuzigung durchführen, überwachen musste, der erkennt die Unschuld und die Gottessohnschaft Jesu an, während hohe Priester und Schriftgelehrten daneben stehen und es nicht wahrhaben wollen. Und da merken wir, es kommt nicht auf unser Wissen an. Wir können ganz viel über die Bibel wissen, können sie vielleicht sogar komplett auswendig können und trotzdem nicht den rettenden Glauben haben. Es kommt nicht auf unser Wissen an, sondern auf den Glauben an Jesus. Und wenn wir ihm nicht vertrauen, hilft uns unser ganzes Wissen nichts. Und auch das schaulustige Volk, das daneben steht, das kehrt betroffen um, als Jesus gestorben ist. Und da steht, sie schlugen sich an die Brust. Und das erinnert uns vielleicht an das, was Lukas auch berichtet in Lukas 18, als dieser Zöllner im Tempel steht und sich auch an die Brust schlägt und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Wir lesen hier leider nichts davon, dass das Volk dasselbe gesagt hat, aber circa 40 Tage später hält Petrus seine Pfingstpredigt in Jerusalem, und bei dieser Pfingstpredigt oder infolge dieser Pfingstpredigt kommen 3000 Menschen zum Glauben. Und wie viele jetzt von diesen 3000 Menschen da auf Golgatha dabei waren, das wissen wir nicht. Aber es war kein Zufall, dass die erste neutestamentliche Gemeinde in Jerusalem entstanden ist. Sondern hier haben die Zeugen gewohnt, die Jesus sterben haben sehen, die wussten, er ist auferstanden. Und deswegen hat dieser Tod Jesu vor den Toren Jerusalems hat die Grundlage gelegt für diese Erweckung, die wir dann in Apostelgeschichte lesen können. Und seit dem Tod Jesu gibt es Gnade für jeden, der glaubt. Das ist die wunderbare Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium. Und das ist die Botschaft, die Welt am allerdringendsten braucht. Und das ist auch die Botschaft, die wir jetzt im Advent in den Mittelpunkt stellen sollten. Nicht die ganzen Einschränkungen, die vielleicht jetzt in dieser Adventszeit auch da sind. Wir haben heute gesehen, dass die Gnade Gottes den Spötter erträgt. Aber nicht, damit er weiterspottet, sondern damit er umkehrt. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Die Gnade Gottes, die hat dem Verbrecher am Kreuz vergeben, weil er seine Schuld eingestanden hat und damit zu Jesus kam. Und die Gnade Gottes ist auch jetzt noch für jeden da, der glaubt. Amen.